SWR 2 Leben.
Schon am Ende meiner Schulzeit hat es einen Kontakt zu einem unbekannten Geheimdienst der DDR gegeben.
Also ich war interessiert an Marxismus, an den sozialistischen Ländern und so weiter. Ich weiß, dass ich über Werbezeitschriften oder so an irgendeine Adresse gekommen bin in der DDR. Und man kriegte Materialien. Ich habe beispielsweise ein Auswahlband mit Lenin-Schriften, den habe ich auch noch hier irgendwo im Regal. So Sachen kriegte ich da geschickt. Irgendwann kam auch eine Einladung. Es war so eine Adresse, soziologischer Arbeitskreis oder so. Ne? Man könnte sich doch auch mal treffen und unterhalten. Also der fortschrittliche Teil Deutschlands, da stünde die Tür für mich offen. Ne? Und ich wäre herzlich willkommen in der Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Und irgendwann bin ich auf so eine Einladung eingegangen. Ich habe es mir hier notiert sogar, ja.
An den Berliner Soziologischen Arbeitskreis. Ich werde kommen.
Ich hatte Grund, nach Berlin zu fahren. Mir kam dazu gegen, dass ich Verwandtschaft in West-Berlin hatte. Insofern war es dann nichts Auffälliges. Ja, und dann ahnte man, dass da was anfängt. Ne?
Juli 1972. Während eines Besuchs in West-Berlin unternimmt der damals 19-jährige Günther Platzdasch einen Tagesausflug über den Grenzübergang Friedrichstraße nach Ost-Berlin. Sein Ziel ist ein kleines Café in der Straße unter den Linden.
Man hat nicht gesagt, wir treffen uns in der und der Einrichtung, was weiß ich, im Institut für Politik und Wirtschaft, in der Sowieso-Straße im zweiten Stock, fragen Sie nach Dr. Sowieso, so war es nicht, sondern man traf sich irgendwo, ein Mensch tauchte auf, der sich, glaube ich, auch nur so mit Vornamen vorstellte.
Ich heiße Klaus vom Soziologischen Arbeitskreis.
Hallo. Es lief immer über Vornamen. Das war übrigens die ganze Zeit so, ne? Und es waren auch nicht unbedingt die echten Namen. Ne?
Und du bist sicher der...
Günther.
Schön, dass wir uns endlich mal kennenlernen.
Ja. Und man hat ein bisschen diskutiert.
Wie es bei euch in der DDR aussieht, finde ich nicht immer optimal. Aber ein stimmiger Sozialismus ist auf jeden Fall die bessere Alternative zu unserem System im Westen.
Ja, dem stimme ich zu.
Das ist am Ende.
Wir befinden uns gerade in einer historisch bedeutsamen Phase. Nämlich in der letzten direkten Auseinandersetzung beider Systeme.
In der es am Ende eine gerechtere Gesellschaft geben wird. Ich weiß, denn ich lese gerade die Schriften von Mao, Lenin, Marx.
Man wurde abgetastet, also geistig abgetastet, weil es einen so interessiert.
Ach ja, und Brecht. Ich lese gerade Brecht.
Ja, das trifft sich ja wunderbar. Du bist eingeladen. Ich habe zufällig für heute Abend Theaterkarten fürs Berliner Ensemble.
Berliner Ensemble?
Ja, die führen gerade den Kaukasischen Kreidekreis auf.
Kultur wurde auch geboten und so. Und man ist wieder auseinandergegangen. Und beim zweiten Treffen gab es eine Übernachtung in der Nähe Friedrichstraße, Übergang, irgendeine Nebenstraße.
Gib uns einfach bis morgen früh deinen Pass. Wir regeln das schon.
Und da stellte man sich Fragen, ne? Denn man wusste ja eigentlich, dass man als Westdeutscher wieder zurück musste bis Mitternacht. Ne? Man konnte ja eigentlich nicht in Ost-Berlin bleiben. Ne? Aber ja, ich muss auch sagen, dass ich am Anfang, wo mir dann klar wurde, es geht um geheimdienstliche Verbindung, im Glauben war, es wäre die Stadtsicherheit, die mich da kontaktiert.
Also Günther, nicht, dass du denkst, du bist hier beim Ministerium für Staatssicherheit.
Staatssicherheit?
Also da gibt es noch etwas anderes.
Ah ja.
Es gab ja so diese konspirativen Wohnungen. Ich erinnere mich noch an ein Treffen in der Wisbierstraße in Berlin-Ost, wo dann die Genossen von der anderen Seite sagten, also...
Wir arbeiten für die Armeeaufklärung.
Armeeaufklärung? Mhm.
Militärischer Nachrichtendienst der DDR. Seine amtliche Bezeichnung zu diesem Zeitpunkt lautete schlicht Verwaltung Aufklärung. Gegründet zusammen mit der Nationalen Volksarmee der DDR, agierte dieser Geheimdienst völlig unabhängig vom Ministerium für Staatssicherheit und war direkt dem DDR-Verteidigungsministerium unterstellt. Sein Hauptauftrag galt der Aufklärung der Bundeswehr und der mit ihr verbundenen NATO-Streitkräfte.
Ja, ich war ja immer abenteuerlustig. Also mir war nicht irgendwie besonders schummrig. Der internationale Klassenkampf, wie man das so sah damals, der wurde ja auf allen möglichen Ebenen ausgefochten. Ich war immer sehr, sag ich mal, gesellschaftswissenschaftlich, philosophisch und so interessiert. Und dass diese Entwicklung des Kapitalismus, in dem man lebte, nicht das Ende der Geschichte ist und dass doch eine andere Gesellschaft und eine vernünftiger organisierte Gesellschaft möglich wäre. Das war so die Sicht.
Ich hatte damals mich zum Kommunisten entwickelt. Die Frage wäre, die ich mir auch selber stelle, inwiefern es auch Opposition zum Vater war.
10. Mai 2019. Ich bin mit Günther Platzdasch unterwegs auf Spurensuche nach einem fremdgebliebenen Vater.
Das ist jetzt Fischweide. Ja, dämmert mir. Ich glaube, hier bin ich als Kind mal ausgerissen.
Nach
meine Mutter hatte
80 Metern biegen Sie rechts ab. Dann das, Ankunft.
Ah, das ist dann die Stolze Straße, genau.
Die Fahrt führt uns zunächst nach Eisenach.
So, mal gucken, wo wir hier parken können. Ah, das sind die Häuser. Das erkenne ich wieder.
Ankunft.
Ja. 24, 26, 28. Das war dann das Haus. Da wurde ich hier oben geboren. Ja, ja, hier war das. Gucken wir mal. So. Tschupp. Ja, Stolze Straße 28. Nach meiner schwachen Erinnerung hier war es ganz oben, dass ich da geboren bin und dann halt bis zum 5. Lebensjahr einschließlich gewohnt habe. Mein Vater war alter Eisenacher Isenächer, Jahrgang 1896 und war im Ersten Weltkrieg schon dabei gewesen, ist dort kaputtgeschossen worden, war Invalide. War in der Weimarer Republik in der Kriegsopferversorgung engagiert. Er war noch vor 1933 aus Überzeugung Mitglied der NSDAP geworden. Nun wurde Thüringen ja, was viele Jüngere gar nicht mehr so wissen, zu Kriegsende amerikanisch besetzt. Und mein Vater wurde damals verhaftet von den Amerikanern als NSDAP-Funktionär. Und kam in ein Internierungslager in Hessen. Dann freigelassen, aber dennoch, er hat seine Heimat nie wieder gesehen. Es gab natürlich einzelne Biografien, wo jemand von der NSDAP zur SED ist und so, dann war das alles in Ordnung. Aber es war ein Wabonspiel. Und im Krieg hatte meine Mutter meinen Vater kennengelernt und langer Rede, kurzer Sinn, mein Vater war halt im Westen, meine Mutter im Osten und es war die Zeit, wo meine Mutter über die grüne Grenze ist, den Mann zu besuchen, denn ich bin Ende 52 geboren und irgendwann muss meine Mutter sich entschlossen haben, dass sie nun doch mit diesem Mann zusammen sein will, dass sie 57 dann rübergezogen ist im Westen.
Die Spurensuche führt uns weiter. Unser Ziel? Ein kleines Dorf namens Hönebach.
Ich habe in Hönebach mal hier gewohnt, am Wiesenweg, hier unten in der Ecke. Und ja, hier bin ich eingeschult worden bei dieser Schule. Ja, das war noch in 50er Jahren.
Ich bin keine Lehrerin, ich bin eine Betreuerin.
Ja, alle anderen Mitschüler hatten jüngere Väter. Und mein Vater war ein sehr alter Mann, ein zerstörter Mann, schon äußerlich. Er war sehr wortkarg, grüblerisch, unzugänglich, wahrscheinlich desillusioniert. Er hat bei Gleisarbeiten als Hilfsarbeiter gearbeitet, am Schluss hat er im Kalibergbau gearbeitet.
er war irgendwie ein Deklassierter, ne? Also das wusste er wohl auch selber. Und er war ein Fremder für mich.
Mein Vater wollte seine Heimatstadt Eisenach so nah wie möglich sein, erinnert sich Günter Platzdasch. Deshalb hockte er hier in Hönebach, direkt hinterm Grenzzaun. Und die Grenze, die lief mitten durchs Dorf.
Das war früher so ein Straßenstummel, wo nichts lang fuhr und natürlich nicht so ausgebaut. Und die endete hier und hier, wo jetzt das Schild ist, hier war wirklich die Grenze. Anfangs relativ offen noch, fast wie ein Weidezaun. Nach 61 Mauerbau in Berlin, da war hier das Ende der Welt. Ganz am Anfang war das ein einfacher Zaun, Eisenbahnschwellen, dazwischen Stacheldraht. Mein Vater ist mal hier lang. Wir waren ja immer Beeren pflücken, ne? Irgendwann drüben, da war ja auch noch Gebüsch. Und da ist er mal durch den Zaun durchgeschlüpft wieder. Und dann war große Aufregung, weil die Fopos ihn gekrallt hatten. Und ich weiß nicht, ob sie ihn noch verhört haben. Und kam dann abends irgendwie wieder. Er passte nicht in die Zeit. Wir hatten nur Konflikte. Er war auch dann jähzornig. Teilweise hat er geschwiegen. Er hat einen merkwürdigen Lebenswandel gehabt. Kam manchmal mittags erst aus seinem Zimmer raus, als er in Rente war. Er hat mich beschimpft, teilweise sehr hellsichtig, als ich als Schüler die ersten politischen Engagements zeigte. Da schrie er mich irgendwann mal an, das habe ich noch in Erinnerung. Aus dir wird man ein Kommunist! Und so.
1966 verlässt Familie Platzdasch das Grenzdorf Hönebach und zieht ins ostwestfälische Blomberg. Der junge Günther besucht dort das städtische Gymnasium und übernimmt eine Schülerzeitschrift.
Sie hieß damals Barometer und ich habe sie dann umgetauft in Rotes Barometer. Und wir haben natürlich damals von Marxismus und Sozialismus geschrieben und geschwärmt und teilweise recht aggressiv. Und es gab mal dann einmal auch ein Zeitungsverbot.
Am Ende seiner Schulzeit ist der junge Günter Platzdasch ein bekennender Marxist. Er glaubt, dass es bereits Alternativen zu jener Gesellschaftsordnung gibt, die sein Idol Karl Marx einst als Kapitalismus bezeichnete.
Radio DDR, Studio Karl-Marx-Stadt.
Zum Beispiel in der DDR. Ende 1972 beginnt er, vorbereitet durch mehrere Treffen in Ost-Berlin, aktiv mit der DDR-Militäraufklärung zusammenzuarbeiten.
Wo man sich verpflichtet hatte, ne? Wo man dann was unterschrieben hat auch.
Sein Auftrag besteht darin, militärische Objekte im Raum Frankfurt am Main aufzuklären.
Wo ja die US-Armee heftig vertreten war und wo es ja das sogenannte IG Farbenhaus gab, größte Bürobau damals in Europa, wo früher die IG Farben drin waren und was ab 45 eigentlich amerikanisch besetzt war, wo auch, was weiß ich, CIA-Niederlassung in Frankfurt war und. Das war beispielsweise ein Objekt, was ich auch zu beobachten hatte, wo alles interessierte, wo irgendwo eine neue Antenne ist, wo die Fenster anders aussehen, wo welche Fahrzeuge sind oder wenn Manöver sind, was passiert hinter dem Gebäude. Und dieses Gebäude habe ich immer beobachtet. Man wird ausgerüstet, man wird gebeten, Agentenfunk zu hören. Ne? Man hat gewisse Sendezeiten da auf der Kurzwelle, wo dann was läuft und wo man dann erkennt, ob für einen selber was dabei ist. Man hat dieses Chiffriermaterial und so weiter. Und dann hieß es beispielsweise, man hat ja Objekte vorher ausgeguckt, es ist soweit, ein Manöver startet und dann wusste man aus der Vorbesprechung, was man zu tun hatte, dass man jetzt da zu gucken hatte. Und dann gab es auch gewisses kodiertes Sprechen. Man rief an aus irgendeiner Telefonzelle und sagte, oh.
Herbert, es tut mir leid, aber ich muss dir sagen, Vati ist ins Krankenhaus gekommen.
Nach seinem Grundwehrdienst geht Günter Platzdasch zunächst nach Marburg, dann nach Frankfurt am Main. Dort beginnt er ein Studium der Philosophie, Rechts- und Politikwissenschaften. Für den überzeugten Kommunisten und DKP-Anhänger kommt es in dieser Zeit zu einer politischen Zäsur.
Ich gehörte zu den Eurokommunisten in der DKP, die einen Sozialismus wollten, der die Freiheiten des Westens aufbewahrt. Das konnte nicht gut gehen, weil die DKP natürlich der Wurmfortsatz der SED war und ich wurde aus der Partei ausgeschlossen, worüber sich dann hinterher meine Führungsoffiziere sehr freuten, denn das war ja sicherheitsgefährdend, dass einer der zur Opposition in der Bundesrepublik gehört und damit unter der Lupe der Sicherheitsbehörden geraten könnte, dass der gleichzeitig für die DDR arbeitet.
Ich möchte am liebsten weg sein und bleibe am liebsten hier.
Ich hatte das Konzert vom DDR-Liedermacher Wolf Biermann 1976 im November in Köln besucht. Ich saß da mit in der Halle. In dieser Veranstaltung hat er auch vom Eurokommunismus geredet, geträumt. Das war seine Konzeption. Er war völlig gegen diese DDR-Version, aber er war für einen Sozialismus anderer Art und der wurde dann ausgebürgert. Ich war entsetzt. Und als ich zum Beispiel mitkriegte, Weihnachten 1979, dass die Sowjetunion in Afghanistan intervenierte und damit erstmals die Blockgrenzen überschritten hat. Also das war für mich ein Bruch in der Politik des Warschauer Paktes.
Da war's, dass wir den Himmel am schönsten im Wasser sahen.
Es war dann auch so, dass ich zu Anfang der 80er Jahre diese Mitarbeit beim Militärnachrichtendienst der DDR habe einschlafen lassen. Also das ist jetzt sehr verkürzt dargestellt. Es hat mal noch Anrufversuche gegeben, weil es gab auch Mobilisierung nicht nur über Agentenfunk, sondern auch über Anrufe. Aber ich bin nicht drauf eingegangen und die Sache ist zu Ende gegangen.
Hatten Sie Ängste, dass das irgendwie nochmal Konsequenzen haben könnte?
Also da hat man sich schon Gedanken gemacht, am Anfang ein bisschen und dann passiert nichts und dann lebt man weiter und verdrängt. Aber es hat schon in mein Leben mit reingefunkt und hat auch im Nachhinein gesehen einiges zerstört. Ich bin unglücklich da über manches. Ich habe beispielsweise diese Juristenlaufbahn nach einem Staatsexamen beendet. Ich hatte auch andere Gründe, aber ich habe im Rückblick das Gefühl, dass es auch eine Sabotage an dem, was sie vorhatten, waren. Ich habe dann weitergearbeitet bei Organisationen auf dem Feld von Menschenrechten und später dann bei einem Sozialverband. Also das erste juristische Staatsexamen hatte ich ja. Und da ist man befugt, in Sozialgerichtsverfahren beispielsweise aufzutreten für Verbände, was sonst nur Rechtsanwälte dürfen und so weiter. Ich habe also auf dem Bereich des Sozialrechts gearbeitet. Ja, mit der Wiedervereinigung, da kam ja auch in meinem Falle dann die Geschichte wieder hoch.
Auf Spurensuche zurück in Eisenach. Wir stehen auf dem Marktplatz vor der Georgenkirche, in der Günter Platzdasch 1952 getauft wurde. Es ist Markttag und zwischen den Ständen herrscht ein geschäftiges Treiben.
Wenn ich mich hier rumdrehe, es gibt nichts, was irgendwie verfallen ist oder ja, alles hübsch hergerichtet. Das war 89 natürlich nicht so. Ne? Ich habe die Erinnerung, dass ich hier war an diesem Heiligabend 1989 und da war natürlich alles grau und unsaniert. Ne? Als ich da ankam, bin ich in die Kirche rein. War dann erstmal enttäuscht, dass der Gottesdienst zu Ende war. Dann kam mir ein älterer Herr entgegen und dann sagte er, ich bin der Pfarrer, ich habe hier gerade den Gottesdienst abgehalten. Und es war der Superintendent Hans Herbst. Und es stellte sich dann erst heraus, dass er zu Wendezeiten Vorsitzender des Bürgerkomitees war. Also er hatte die Auflösung der Stasi damit angeführt und er war auch Vorsitzender des Runden Tisches. Das gab es ja damals noch, diesen Runden Tisch, wo sich alle verschiedenen Betroffenen und politischen Akteure an einen runden Tisch setzen, um die Zukunft zu diskutieren. Also es war eine ganz andere Atmosphäre, eine besondere Atmosphäre. Also die Freude überwog. Aber es gab natürlich auch Momente, wo ich dachte, ey, jetzt bist du jetzt irgendwie dran noch. Es sind zwar alte Geschichten und so.
Und doch reist er noch einmal nach Ost-Berlin, um seinen einstigen Führungsoffizier zu treffen. Der Grund?
Und ich hatte damals journalistisch recherchiert über so eine rechte Truppe in Frankfurt am Main. Und ich wollte eigentlich nur noch die DDR anzapfen mit Geheimdiensterkenntnissen. Ich wollte von denen Material über diese Truppe.
Doch das letzte Treffen läuft anders ab als erwartet.
Die haben mir am Ende des Tages auch irgendwas gegeben, was aber nicht so spannend war, wie ich es mir erwartet hatte. Und umgekehrt wollten die von mir vor allem wissen, ob ich mich auskenne mit dem Rentenrecht.
Wie gut du dich auskennst mit dem Rentenrecht im Westen.
Bitte?
Naja, was passiert mit unseren Ansprüchen, wenn wir von der BRD übernommen werden?
Übernommen?
Die waren völlig beschäftigt mit ihrem Neuanfang, ne, beruflich und so, und mit ihrem Ende. Und ich wollte was ganz anderes, man redete eigentlich aneinander vorbei. Und diese Kontaktaufnahme von mir, die wurde natürlich auch registriert.
Nach der Wiedervereinigung geht Günter Platztasch nach Jena. Vom Hessischen Sozialverband nach Thüringen entsandt, soll er hier bei der Einführung des bundesdeutschen Sozialrechts helfen. Kurz zuvor, in den Wendetagen, wurden fast alle Akten des DDR-Militärgeheimdienstes vernichtet. Bis auf einige wenige. Sie befanden sich im ehemaligen Archiv des Ministeriums für Staatssicherheit. Einstmals dorthin ausgelagert, entgingen sie der Vernichtungsaktion.
Und die wurden dann auch rausgezogen. Und so kriegte ich dann nach der Wende doch noch Besuch. Und zwar wegen dieser letzten Kontaktaufnahme zu Wendezeiten. Das lief so, dass ich schon in Jena war und auf einmal so x Anrufe aus Frankfurt kriegte, vom Landeskriminalamt, wie ich heute weiß.
Gegen Günter Platztasch wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Landesverrat eröffnet. Besonders das letzte Treffen in Ost-Berlin scheint eine fortgesetzte Agententätigkeit zu belegen.
Das Verfahren war sehr fair. Das alte war verjährt. Mit den jüngeren Ereignissen habe ich dargestellt, dass das journalistisch motiviert war. Manche Journalisten haben ja Geheimdienstkontakte, um an Informationen zu kommen und so weiter. Ja, und am Schluss wurde das Verfahren eingestellt nach einer Weile.
Doch die heftig geführte gesellschaftliche Debatte um ehemalige Stasi-Mitarbeiter hat Folgen. Auch er gerät für die Öffentlichkeit unter Generalverdacht, obwohl er für die Militäraufklärung gearbeitet hatte. Bis dahin hatte sich Günter Platztasch aktiv in der Thüringer Regionalpolitik engagiert. Nun muss er von seinem Amt als stellvertretender SPD-Parteivorsitzender in Jena zurücktreten. Das Unternehmen, für das er tätig ist, drängt ihn zunächst, seinen Posten im Betriebsrat niederzulegen. Schließlich kann er bleiben. Auch als Journalist, er schreibt nebenbei für einige Tageszeitungen, wird er plötzlich angefeindet.
Und so richtig erschrocken war ich über potenzielle Wirkungen, die man gar nicht mitkriegt. Du bewirbst dich irgendwo und wirst abgelehnt, du weißt ja nicht, was ist es? Vielleicht ist es auch das. Diese ganze Stasi-Diskussion war ja damals sehr en vogue. Lange Rede, kurzer Sinn, natürlich hat es mir geschadet. Ne?
Journalistisch tätig ist er bis heute. Über seine Zeit bei der DDR-Militäraufklärung berichtete Günter Platztasch freimütig in verschiedenen Beiträgen.
Ich könnte mir natürlich auch einen ganz anderen Umgang mit dieser innerdeutschen Geschichte vorstellen. Es war ja so, dass zu Wendezeiten mal ins Gespräch gebracht wurde der Gedanke einer Amnestie. Gerade hier in dieser Sache Militärnachrichtendienste, die es ja nun bei jeder Armee der Welt gibt. Aber es ist halt zu Ende und in meinem Fall ist es dann ja auch eingestellt worden und ich kann mich nicht beklagen.